Gut, ja, damit ihr mich auch etwas besser versteht, dann spreche ich nicht so gedämpft. Ich freue mich sehr, zusammen auch mit Gabriela, dass wir hier in Bürgeln bei euch sein dürfen und diesen Sabbatgottesdienst miteinander erleben können und uns auch gemeinsam von Gottes Wort ansprechen lassen können. Ich habe meine Predigt etwas plakativ, würde ich sagen, folgendermaßen überschrieben. Wie lebt man in Babylon? Weshalb komme ich überhaupt auf solch eine Frage? Da hole ich ein bisschen aus. Dann versteht ihr dann vielleicht auch, was ich damit meine. Es geht letztlich um unser Leben im Hier und Heute, in dieser Welt, in dieser Gesellschaft, in dieser Situation, in der wir sind. Mit dem wir halt im Alltag konfrontiert sind. In der Nachbarschaft, in der wir sind. Der Arbeitskontext, in der wir stehen. Hier sind wir als Gottes Kinder, als seine Gerufenen in der Welt. Um diesen Gedanken geht es. Doch was ja oft auch so ein Gedanke ist, ist eben eigentlich möglichst nicht in der Welt zu sein, sondern weg von der Welt, so im Sinne von Weltflucht. Ich habe dieses, das ist eine Zeitungsschlagzeile, die ist in verschiedenen Medien ist das immer wieder mal aufgetaucht. Und das ist so ein typisches Corona-Phänomen unter Reichen. Unter Reichen hat sich unter anderem folgende Sache auch jetzt gezeigt, dass sie eigentlich auf einer Art Weltflucht sind. Und die haben natürlich aufgrund ihrer finanziellen Möglichkeiten jetzt nicht nur ins All zu gehen, sich ins All schießen zu lassen, wenn man da an die Superreichen denken, die jetzt ihre eigenen Raketen bauen da. Sie bauen auch immer größere Yachten. Also eigentlich kleine Mini-Kreuzfahrtschiffe, wo es Hallenbäder drin hat, wo es Restaurant drin hat, wo sie für mehr als zwei Monate losgelöst vom Festland leben können mit vielen Bediensteten, wo sie in ihrer Bubble leben und alles haben, alles essen, alles, um möglichst eben weg zu sein von den Krisengebieten. Oder sei das jetzt vom Virus oder von Bränden, die sind. Also eigentlich eine Art Weltflucht. Möglichst weg von der Welt, von der Krise, von den Menschen. Ich habe mein Boot, mein Schiff und da schaue ich, dass es mir gut geht, dass ich ja nicht in Berührung komme mit den Gefahren dieser Welt. Und das ist ein Motiv, das finden wir jetzt so ganz praktisch bei Superreichen. Wir finden dieses Motiv aber auch im Geistlichen. Es gibt nämlich tatsächlich auch bei uns vielfach so, dass dieses Denken, eigentlich müssen wir uns der Welt entziehen, weg von diesen sündigen Menschen, die Bösen, die da draußen sind, weg von der, wir sind zwar irgendwie hier, aber wir gehören nicht dazu. Wir haben unser eigenes Boot und Schifflein, wir bleiben für uns, wir schauen, dass es uns gut geht, aber was kümmert mich die Welt, die geht ja eh unter. Aber diesem Denken begegnen wir gerade auch in gläubigen Kreisen, dann und wann. Und ich glaube, das ist ein großes Missverständnis. Und ich möchte dieses Missverständnis gerade auch anknüpfend an das, was wir in der Sabbatschule jetzt gerade als Geschichte oder in der Bibelgespräch jetzt über zwei Sabbate mitverfolgt haben, nämlich die Geschichte von Josef, ganz kurz anklingen lassen. Ich möchte euch etwas vorlesen von Ellen White. Sie sagt Folgendes. Das ist in einem längeren Abschnitt und ich lese euch das einfach mal abschnittweise vor. Jede von den sieben Tagsadventisten gegründete Einrichtung, also auch jede Gemeinde, überall wo wir als Adventisten etwas machen, zusammen als Gemeinde, sagt sie, soll für die Welt das sein, kann eigentlich sagen, jede Gemeinde soll für die Welt das sein, was Josef in Ägypten und was Daniel und seine Gefährten in Babylon waren. Als diese Auserwählten nach Gottes Vorsehung gefangen genommen wurden, sollten sie den heidnischen Völkern die Segnungen bringen, die der Menschheit durch die Erkenntnis Gottes zuteil werden. Sie sollen Vertreter Gottes sein. Sie schreibt dann weiter, sie schreibt dann von Josef und was er da erlebt hat und im Zusammenhang mit Josef anknüpfend sagt sie dann nicht nur dem ägyptischen Volk, sondern allen Völkern, die mit diesem mächtigen Reich verbunden waren, als Josef jetzt dort eingesetzt war als Mitregent. Also dadurch sollen alle Völker, nicht nur die Ägypter, allen Völkern offenbarte sich Gott durch Josef. Er wollte ihn zu einem Lichtträger für alle Völker machen und setzte ihn neben den Thron des größten Reiches der Welt. Also an die Schalthebel der Macht dieser Welt. Er setzte ihn nicht irgendwo da draußen weg, sondern mitten hinein. In die Gesellschaft, sogar in die Verantwortungsposition in dieser Welt, in der heidnischen, ägyptischen Welt. Und sie geht dann weiter. Sie sagt, damit die himmlische Erleuchtung sich weit und nah ausbreiten können, also weit weil Josef so eine große Verantwortung hatte und viele Völker letztlich die Segnungen erlebten haben, die Güte Gottes erlebt haben durch Josef, die Gott durch Josef den Menschen bringt, aber auch in der Nähe, ganz nah in seinem direkten Umfeld. Sie schreibt weiter, durch seine Weisheit und Gerechtigkeit, durch die Reinheit und Güte seines täglichen Lebens, durch seine Hingabe an die Interessen des Volkes, der Ägypter, der Heiden. Und dieses Volk war eine Nation von Götzendienern, schreibt sie selber. Also um das nochmal zu präzisieren. Für diese Menschen also hat er Hingabe gezeigt, der Josef. War Josef ein Vertreter Christi, sagt sie. In ihrem Wohltäter, also in diesem Josef, zu dem sich ganz Ägypten in Dankbarkeit und Lobpreis wandte. Jetzt muss ich schauen, dass ich den Text überkomme. Entschuldigung. Sollten dieses heidnische Volk und durch sie alle Nationen, mit denen es verbunden war, die Liebe ihres Schöpfers und Erlösers sehen. Also durch das Wirken Josefs in der Welt damals soll den Menschen die Liebe und Güte Gottes kund werden. Sie sagt nachher dasselbe über Daniel. Sie macht den Sprung jetzt zu Daniel. Sie sagt dann, so stellte Gott in Daniel ein Licht neben den Thron des größten Königreichs der Welt. Und was war das für ein Königreich? Ja, und wie hieß es? Babylon. Und Babylon, das klingt uns ja in den Ohren. Ne? Das sind Ägypten und Babylon sind so die zwei großen Völker, die in der Bibel immer wieder auftauchen. Und eigentlich ein Motiv verdeutlichen, das eben eigentlich ein Beispiel oder fast eine Art Modell ist für uns heute. Sie macht ja selber den Bezug auf heute. Josef war eigentlich ein Vertreter Christi. Und so wie wir aus der Gefangenschaft erlöst wurden und befreit wurden und jetzt unterwegs sind, auf dem Weg zu der eigentlichen Heimat, dieser Auszug aus Ägypten, diese Befreiung, ist ein Motiv, das zieht sich eigentlich durch die ganze Bibel. Was sich auch durch die ganze Bibel als Motiv zieht, ist dieser Aspekt, dass wir als Gläubige in der Fremde sind. Eben Josef in Ägypten, der gehört eigentlich da gar nicht hin. Daniel in Babylon, der gehört da eigentlich gar nicht hin. Aber sie sind mitten in die Welt, ich nenne es mal so jetzt, gesandt. Mitten zu den Menschen, mitten in die Gesellschaft. Und zwar nicht, um dort nur den Mahnfinger zu sagen und zu sagen, ihr macht nicht und ihr tut nicht und ihr seid nicht und ihr, sondern sich für die Interessen des Volkes einzusetzen, sagt Ellen White hier. Und zwar des heidnischen, eines götzendienerischen Volkes, sagt sie selber. In diesem längeren Abschnitt möchte ich euch noch Folgendes auch vorlesen. Sie sagt nämlich, jetzt macht sie den Bezug zu uns. Sie sagt, wir sind dazu berufen jetzt, genauso wie Josef und Daniel, der Welt den Charakter Gottes so darzustellen, wie er Moses offenbart wurde. Ganz interessant, was sie hier macht. Sie sagt, wir sollen, so wie Daniel und Josef, in der Gesellschaft, mitten unter den Menschen Gottes Charakter darstellen. Und zwar so, wie Gott sich dem Mose vorgestellt hat. Könnt ihr euch, vielleicht klingt da etwas an, aber wisst ihr, wie sich Gott dem Mose dargestellt hat, als er an ihm vorbeizog, vorüberzog, er hat ihn ja in eine... Da wird dann gesagt, es heißt, wie ist der Charakter Gottes, der der Welt durch uns wiedergespiegelt werden soll? Sie sagt, als Mose eben fragte, zeige mir deine Herrlichkeit, versprach der Herr, ich will all meine Güte vor dir vorüberziehen lassen. Und der Herr ging vor ihm vorüber und verkündete, der Herr, Gott, barmherzig und gnädig, langmütig und reich an Güte und Wahrheit, der Barmherzigkeit bewahrt für Tausende und vergibt Missetaten und Übertretungen und Sünde. Das ist der Charakter Gottes, dem Mose dargestellt wurde. Und jetzt sagt sie, genau das sollen wir dieser Welt spiegeln. Die Güte, Barmherzigkeit, Gnade, die Vergebungsbereitschaft, die Gerechtigkeit Gottes, die Wahrheit im Sinne der Wahrhaftigkeit, des Rechttuns. Das soll der Menschen, sollen die Menschen sehen. Und das sehen sie eben nicht, wenn wir unser eigenes Boot bauen, irgendwo aufs Meer gehen und sagen, oh, ich habe mit dieser Welt nichts zu tun. Möglichst weg von den Menschen. Die sind ja alle Sünder, Möse und gottlos und was weiß ich. Das ist genau nicht die Botschaft, die wir hier hören. Genau das Gegenteil. Nein, genau mitten hinein. Und sogar noch Verantwortung übernehmen, mittragen, sich für die Menschen einsetzen, den Charakter Gottes den Menschen vor Ort widerspiegeln. Das ist hier die Botschaft. Sie sagt dann weiter, ich lese das noch, sie sagt eben, nachdem dieser Charakter Gottes jetzt charakterisiert ist, sagt sie, das ist die Frucht, die Gott sich von seinem Volk wünscht. Barmherzig, gnädig, gütig, langmütig, barmherzig, Vergebungsbereitschaft und so weiter. Das soll den Menschen vor Augen führen. Wie lebt man also in Babylon? In der Welt. Das ist für mich so die Metapher. Weil Babylon steht nicht einfach nur in der Bibel für irgendeine religiöse Einrichtung und Konfession, sondern Babylon steht letztlich für die Welt. Die Welt, die in ihrer Überhebung gegenüber Gott meint, Gott nicht zu brauchen, sich selbst, sie können es selber machen. Ja, das kommt in Babylon so. Es gibt verschiedene Motive, aber das wäre eine andere Predigt. Hier schreibt sie Folgendes. Von Daniel und seinen Gefährten in Babylon strahlte helles Licht aus der Mitte der Dunkelheit der königlichen Höfe aus. In ähnlicher Weise sind die Jünger Christi, und das sind wir jetzt, das sind nicht irgendwelche anderen, sondern das sind wir, die wir als Menschen Jesu Ruf gefolgt sind. Wir sind Jünger Christi. Genauso also sind wir als Jünger Christi, als Lichtträger auf dem Weg zum Himmel unterwegs. Wir sind Durchreisende in dieser Welt. Auch so ein Motiv, eben das ist der Auszug aus Ägypten. Wir sind auf der Reise ins gelobte Land. Und trotzdem sind wir nach wie vor hier mit beiden Beinen. Im Hier und Heute. Aber wir gehören hier nicht hin. Unsere Heimat ist woanders. Das ist das Bewusstsein, das gläubige Menschen ausmacht. Aber das führt eben nicht dazu, dass man sagt, deshalb geht mich das hier alles gar nichts an, sondern im Gegenteil, gerade weil ich weiß um diesen liebenden Gott, bin ich ganz im Hier und Heute, ganz den Menschen zugewandt, weil ich als Lichtträger in diese Welt gesandt bin, damit möglichst viele Menschen die eigentliche Heimat erreichen, letztlich mit uns. Durch sie werden also die Barmherzigkeit und Güte des Vaters einer Welt offenbart, die von Dunkelheit umgeben Gott nicht kennt. Indem die Menschen ihre guten Werke sehen, werden einige dazu geführt, den himmlischen Vater zu verherrlichen. Hier geht es natürlich nicht um Werksgerechtigkeit. Es geht hier nicht darum, mit guten Werken sein Heil zu erwerben, sondern es geht darum, weil ich ein Mensch Christi bin, weil ich ein Nachfolger Christi bin, werde ich durch meine Beziehung zu Jesus, die ich pflege in meinem alltäglichen Leben, mehr und mehr dazu befähigt, die Güte, Barmherzigkeit, die Liebe, die Wahrhaftigkeit, die Vergebungsbereitschaft, die Gnade, die Gott als Charakter ja ausmacht, die Liebe Gottes in dieser Welt zu tragen als ein Lichtträger. Das ist das Motiv, das wir hier wieder sehen. Es ist also, wir sind als Adventisten in dieser Welt, als Lichtträger Jesu Christi, Gottes, als Lichtträger im Sinne von, wie sie es hier wieder sagt, um den Menschen die Barmherzigkeit und Güte des Vaters zu widerspiegeln. Und wie tun wir das? Indem wir uns von ihnen abwenden, indem wir ständig kritisieren und ständig nur von dieser bösen Welt sprechen? Oder gerade dadurch, dass wir uns den Menschen zuwenden im Verständnis für ihre Not, für ihre Verblendung, für dass wir eigentlich mitleiden mit ihnen? Der Auftrag, und das ist jetzt spannend, ich möchte mit euch das etwas skizzieren und erlaubt mir ein paar Texte halt wirklich zu lesen, aber weil es geht mir hier nicht darum, irgendeine meine Idee euch weiterzugeben, sondern das, was biblische Botschaft ist, gerade auch an uns heute. Und interessanterweise sind ja diese Geschichten auch von Josef und Daniel uns ja nicht einfach nur geschildert, um zu hören, was haben die damals erlebt, sondern eben die haben beispielhaften Charakter für uns heute. Und Ellen White hatte das genauso aufgegriffen. Was war der Auftrag für die Menschen in Babylon? Also jetzt nicht nur für Daniel und seine drei Freunde, von denen wir dann im Buch Daniel vor allem lesen, sondern eigentlich für das ganze Volk Israel oder Juda, das nach Babylon deportiert wurde. Es waren ja nicht nur die drei. Es war ein ganzes Volk, das die Babylonier da umgesiedelt haben und gesagt haben, so, jetzt reicht's uns mit euch Aufständischen, weil die Babylonier kamen ja nicht per Zufall vorbei in Juda, sondern weil die ständig aufmüpfig waren. Der Prophet Jeremia hat ständig gewarnt, nein, Gott hat ihnen gesagt, nein, bleibt bei Babylon. Aber die sagten, nein, nein, wir wollen lieber mit den Ägyptern zusammen, wir spannen mit den Ägyptern zusammen, haben sich von Babylon, unter deren Herrschaft sie eigentlich schon standen, haben sich loslösen wollen. Und irgendwann war es dann den Babyloniern zu bunt und die kamen und haben gesagt, so, jetzt ist fertig hier, jetzt wird aufgeräumt. Und dieses abtrünnige Volk wird deportiert nach Babylon, dann sind sie näher und wir holen andere aus anderen Stammlanden, meistens aus syrischen Gebieten, die siedeln wir jetzt in Juda an. Das gab ja dann die Samaritaner, dieses Mischvolk. Da waren also ganz viele Deportierte. Und Gott hat den Menschen, also den Gläubigen, sage ich mal Israel, seinem Volk einen Auftrag gegeben, wenn sie nach Babylon kommen. Und der ist uns ja geschildert im Jeremia Kapitel 29. Da finden wir diesen Brief, den Jeremia an die Deportierten schreibt, als eine Botschaft oder ein Auftrag Gottes an sein Volk. Jeremia 29. Und ich lese hier die Verse 4 bis 7. Dort wird gesagt, und das ist jetzt der Auftrag, so spricht der Herr der Heerscharen, der Gott Israels, zu allen Weggeführten, und jetzt, die ich, sagt Gott, die ich von Jerusalem nach Babel weggeführt habe. So wie es nicht Zufall war, dass Josef letztlich in Ägypten landet. Letztlich sagt Josef selber, das ist ja seine Erkenntnis und deshalb kann er auch deinen Brüdern vergeben, weil er weiß, das war alles Gottes Plan. Gott wollte das so. Letztlich zum Wohl und zum Guten, nicht nur von Ägypten, sondern letztlich auch von seinem eigenen Volk. Also Gott ist hier der Akteur. Ich habe euch nach Jerusalem, von Jerusalem nach Babel weggeführt. Und jetzt sagt er, baut Häuser und wohnt darin. Lebt dort. Lebt eure Existenz. Pflanzt Gärten und esst ihre Früchte, nehmt Frauen und zeugt Söhne und Töchter und nehmt Frauen für eure Söhne und eure Töchter, vermehrt euch also in diesem Land, seid fruchtbar und mehret euch, und eure Töchter gebt Männern zur Frau, damit sie Söhne und Töchter gebären, damit ihr auch dort euch mehrt und eure Zahl nicht abnimmt. Und dann heißt es, und sucht den Frieden der Stadt, den Shalom der Stadt. Shalom, der Friede, bedeutet nicht einfach Abwesenheit von Streit oder Krieg, sondern das bedeutet Wohlstand, Wohlsein, absolutes Gutergehen. Das Wohlergehen, also des Volkes suchen, ist mit dem Shalom gemeint. Denn, und betet für sie zum Herrn, tretet also für sie ein, seid Fürbitter für die Menschen, die euch umgeben, für die Regierenden, unter denen ihr steht. Seid Menschen, die sich für sie einsetzen und nicht gegen sie. Grundsätzlich zumindest. Denn in ihrem Frieden werdet auch ihr Frieden haben, ist hier die Begründung. Letztlich. Wenn es dem Land gut geht, in dem ihr lebt, logischerweise hat das auch eine Auswirkung auf uns. Das ist der Auftrag, den sie bekommen haben. Also lebt ganz dort. Und Interessanterweise, und das führt uns zu einem Gedanken, den wir gerade als adventistische Christen ja ganz stark für in unserem Glaubensverständnis verankert haben. Wir wissen, das ist nicht alles hier. Wir wissen, wir leben in der Verheißung, Jesus kommt wieder. Das heißt, wir haben diese, sag ich mal, wie spannungsvolle und spannende Situation, dass wir eigentlich von Gott in diese Welt gesandt sind, also auch wir sollen Lichtträger sein hier, aber wir wissen, das wird nicht ewig bleiben hier. Wir gehen weg. Wir haben eine andere Heimat. Das Interessante ist, dasselbe wird den Weggeführten damals ja genau auch gesagt. Die leben jetzt, der Auftrag, in Babylon zu leben, Häuser zu bauen, sich zu mehren, sich für die Stadt einzusetzen, zum Wohl der Menschen dort zu sein und so weiter, das kommt trotz oder vielleicht gerade, weil es nicht ewig währt. Sie bekommen auch die Verheißung, ich werde euch wieder nach Hause führen. Das geht ja im Brief an die Deportierten weiter. In Jeremia 29, ab Vers 10, heißt es dann, fürwahr, so spricht der Herr, wenn die 70 Jahre für Babel gänzlich erfüllt sind, werde ich mich eurer annehmen und mein gutes Wort an euch an diesen Ort zurückzubringen, an euch erfüllen. Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und zu mir flehen und ich will euch erhören. Ja, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet. Und ich werde mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und ich werde euer Geschick wenden und euch sammeln aus allen Völkern und von allen Orten, zu denen ich euch verstoßen habe, spricht der Herr. Und ich werde euch wieder an den Ort zurückbringen, von dem ich euch weggeführt habe. Die Menschen haben also die Verheißung Gottes bekommen, ihr werdet nicht ewig dort leben. Ich werde euch wieder zurückführen zu der Heimat, zu der ihr eigentlich gehört. Das ist doch genau dieses gleiche Verständnis, wie wir heute in dieser Welt leben dürfen, eigentlich. Im Wissen, Gott hat uns in diese Welt gesandt. Wir sind in der Fremde, aber wir sollen hier Lichtträger für. Wir haben einen Auftrag, wir sollen Lichtträger sein. Wir sollen uns für das Wohl der Menschen einsetzen. Wir sollen uns für die Menschen einsetzen, sogar in der Fürbitte. Obwohl wir wissen, das währt nicht ewig. Ich habe deshalb Mühe manchmal auch mit gewissen adventistischen Ansichten, die davon ausgehen, ja, diese Welt geht ja eh unter. Wir wissen ja, Jesus kommt wieder. Was sollen wir uns für diese Welt einsetzen? Für die Menschen, für die Gerechtigkeit in dieser Welt oder selbst für Umwelt und so weiter? Die geht ja eh unter. Okay. Das ist überhaupt nicht, was Gott uns eigentlich sagt, sondern im Gegenteil. Wir sollen den Shalom, das Wohlergehen der Menschen suchen, aktiv. Und dafür stehen stellvertretend Personen oder Figuren wie Josef und Daniel in Babylon oder in Ägypten. Was war der Dienst, der ihnen gegeben wurde? Wir haben es eigentlich schon gesagt, der Dienst ist Suche der Stadt Bestes. Sucht den Frieden der Stadt, in die ich euch weggeführt habe. Ist genau das, was auch Ellen White gesagt habe, war die Funktion von Josef in Ägypten. Ja, Friedensstifter sollen wir sein. Also ich habe das einfach aus der Bergpredigt noch als so genommen. Das klingt irgendwo an, wenn es darum geht, wir sollen Menschen sein, die den Shalom, den Frieden der Menschen, das Wohlergehen der Menschen suchen und uns dafür einsetzen. Das sind eben Friedensstifter. Und das sind Söhne Gottes, Kinder Gottes. Kinder Gottes sind Friedensstifter. Und zwar Friedensstifter nicht im Sinne von Konfliktschlichter einfach, sondern Menschen, die das Wohl der Menschen, der anderen Menschen suchen, aktiv suchen. Sich also nicht zurückziehen, sondern zuwenden. Und dazu gehört eben auch dieses Verständnis, dass wir in dieser Welt mal grundsätzlich nicht jetzt die Revoluzer sind, sondern wir akzeptieren mal grundsätzlich die Ordnungen dieser Welt. So, meine Josef hätte sich sträuben können und gesagt, mit einem Pharao arbeite ich doch nicht zusammen. Der betet ja zu diesen Götzen, die haben ja okkulte Praktiken und was weiß ich was. Und hätte sich völlig abtrennen können. Genauso der Daniel. Vielleicht einfach zur Erinnerung, was ist so eine Grundhaltung für uns in dieser Gesellschaft? Paulus drückt es im Neuen Testament so aus, in Römer 13, Vers 6 bis 7. Er sagt, deshalb zahlt ihr ja auch eure auch Steuern, denn sie sind Gottes Diener, also diejenigen, die die Obrigkeit haben, die dafür schauen, dass die Gesellschaft geordnet ist, die Steuern erheben, damit man Straßen bauen kann und Wasserversorgung gewährleisten kann und so weiter, damit wir leben können, die den Abfall holen, damit ihr euren Abfall vor die Tür stellen könnt, wenn ich das jetzt auf uns, gab es übrigens damals auch schon, die eben dazu beständig tätig sind, also die arbeiten dafür. Und sagt er weiter, so gebt nun jedermann, was ihr schuldig seid, Steuer dem die Steuer, Zoll dem die dem der Zoll, Furcht dem die Furcht, Ehre dem die Ehre gebührt. So im Sinne von, das heißt nicht einfach anpasserisch leben und alles schlucken und so. Wir sind Menschen, die nach Gottes Gerechtigkeit trachten, auch in dieser Welt. Und das kann durchaus auch bedeuten, dass wir auch mal gegen etwas ansprechen müssen oder sagen, das ist nicht gerecht, was hier läuft. Das ist ungerecht, zum Beispiel. Aber wir akzeptieren mal grundsätzlich auch die Ordnung, in denen wir leben. Das ist nicht unser eigentliches Ziel hier. Wir wollen die Welt und die Menschen verändern, dadurch, dass sie eben Gott kennenlernen und nicht, damit wir irgendwelche Gesetzesparagraphen ändern. Einfach so. Gesetzesparagraphen ändern sich dort, wo Herzen sich verändert haben. Im Sinne Gottes. Also versteht ihr, oder? Also es geht letztlich darum. Das ist unsere Mission. Den Menschen die Güte, Barmherzigkeit, Gnade Gottes vorzuleben. 1. Timotheus 2, 1-4. So ermahne ich nun, dass man von allen Dingen bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagungen darbringe für alle Menschen, für Könige und alle, die in höherer Stellung sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Denn dies ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ist interessant, wie Paulus das hier verknüpft. Das klingt eigentlich wie aus dem Brief von Jeremia. Betet, oder? Für die Menschen, damit, wenn es ihnen gut geht, es euch ja auch gut geht, in dem Sinne. Und letztlich ist das alles auch, weil wir Menschen sind, die sich für das Wohl anderer einsetzen, sollen die Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Nämlich der Wahrheit, dass Gott jeden Menschen retten möchte. Ein liebender, vergebender Gott ist, der sich uns zuwendet, der uns nicht verurteilt und verdammt, sondern annimmt und vergibt. Das soll gerade durch unser Handeln in der Gesellschaft deutlich werden. Und Petrus sagt es noch so, ordnet euch deshalb aller menschlichen Ordnung unter, und zwar um des Herrn willen. Wir tun das nicht, weil es jetzt das Gesetz sagt oder so, sondern grundsätzlich mal um des Herrn willen. Mir ist bewusst, und ich möchte das noch einmal sagen, das bedeutet nicht, dass wir als Christen in dieser Welt uns nicht gegen Despoten oder Menschen, die andere Menschen unterdrücken und Ungerechtigkeit führen, nicht auch die Stimme erheben sollten. Ich glaube, das ist nicht. Wir sollen Gott mehr gehorchen als den Menschen, das sagt Petrus. Ja auch. Dasselbe Petrus, der das schreibt, hat auch gesagt, wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen, als es darum ging, dass ihm verboten wird, im Namen Jesu zu sprechen. Dann sagt er, das kann ich nicht. Da kannst du mir 10-mal sagen. Und da kann es 10 Gesetzestexte dafür geben. Aber ich muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das ist bleibt. Und so sind wir nicht einfach jetzt Ja-Sager und wir sind einfach nur Anpasser, sondern nein, wir setzen uns für das Wohl der Menschen ein, und zwar eben aller und gerade der Unterdrückten. Und wenn es Regierungssysteme oder Despoten gibt, die Menschen unterdrücken, gehören wir zu denen, die aufsprechen und sagen, das ist nicht richtig, was hier läuft. Trotzdem aber, und damals war das Römische Reich und der römische Kaiser, den er hier anspricht, also wie bei Josef der Pharao oder bei Daniel der Nebukadnezar, zum Beispiel, oder die anderen Regenten, nicht Menschen, die nach Gottes Ordnung leben. Aber trotzdem also auch hier, wir sollen für die Menschen uns einsetzen, für sie beten. Und das ist eine Haltung, offensichtlich, so lebt man in Babylon, so lebt man in der Welt, so sind wir Menschen in der Gesellschaft. Was mir wichtig ist dabei, ist eben, das Buch Daniel ist uns ja insbesondere, sagt ja das Buch Daniel selber am Ende, ein Buch, das bis zum, eigentlich für die Zeit des Endes geschrieben ist. Es ist verschlossen dem Daniel, denn Daniel, der vieles nicht verstanden hat, wie noch gesagt, ja, mach dir keine Sorgen, mach dir nicht so viel Gedanken darüber. Das ist noch eine lange Zeit. Und das bezieht sich natürlich auf die prophetischen Botschaften, die da auch gegeben sind. Aber das Buch Daniel ist nicht nur ein Buch für die Endzeit wegen der Prophetie, die wir im Buch Daniel finden, sondern Ich glaube auch wegen der Botschaft des Propheten in Babylon. Die ersten 6 Kapitel sind vor allem Kapitel, wo es eben auch um die Geschichte geht des Daniels und seiner Freunde in diesem Babylon. Und zwar als ein Mensch Gottes, der in Bewusstsein lebt in Babylon, dass das nicht seine Heimat ist, aber ganz sich für das Wohl der Menschen einsetzt. An Daniel zeigt sich, dass er sich wirklich, dass er die der Stadt Bestes gesucht hat. Suchet der Stadt Bestes. Also der Prophet Daniel ist uns in seiner Rolle als Mensch Gottes in Babylon auch eine Botschaft. Denn so wie Daniel in Babylon lebte, als Lichtträger, wie es Ellen White sagte, damit Menschen den liebenden Gott erkennen, so sind wir heute Lichtträger in dieser Gesellschaft. Und wir suchen der Stadt Bestes. Ellen White hat gesagt, Josef setzte sich für die Interessen des Volkes ein. Eines götzendienerischen Volkes, sagt sie dann. Wie zeigt sich das? Für mich zeigt sich das in Daniel Kapitel 6, Vers 4 so schön eigentlich. Hier wird nämlich gesagt, und das Kapitel 6 ist ein schönes Kapitel, das uns ein bisschen Hinweise darauf gibt, inwiefern Daniel als Lichtträger in der Gesellschaft damals leuchtet und insbesondere auch gegenüber dem König und halt in dem Arbeitsumfeld, in dem er stand. Und er war halt ganz oben in der Regierungskreisen. Da heißt es, da sich nun dieser Daniel vor allen Ministern und Satrapen auszeichnete, weil ein so vortrefflicher Geist in ihm war, Weisheit, von Gott geschenkte Weisheit, so nahm sich der König vor, ihn über das ganze Reich zu setzen. Warum kommt ein heidnischer König dazu, einen von Gott beseelten Menschen ganz oben an die Schalthebel der Macht zu setzen? Weil er der Stadt Bestes sucht. Weil er gerade in seiner Weisheit, gottgeschenkten Weisheit, sich für das Wohl der Menschen einsetzt. Weil er gerade als ein Mensch Gottes in dieser Gesellschaft nicht ein korrupter und korrumpierter Regierender ist, der schaut noch hinter dem Rücken des Königs selber Geschäfte zu machen und etwas einzuheimsen, sondern er war loyal und deshalb wird er gegenüber anderen, die zum Teil noch nebenbei in ihren eigenen Taschen gewirtschaftet haben, wird er zum Stellvertreter gemacht. Darin zeigt sich also gerade, Daniel war einer, der gerade als Gott begabter, als geistbegabter Mensch sich für das Wohl der Menschen eingesetzt hat. Und das führte dazu, dass er Verantwortung bekommen hat. Und ich glaube, dass das Gott nach wie vor heute machen kann mit uns. Das Zweite, was ihn auszeichnet, das Gebet, das lernen wir auch in Kapitel 6. So lebt man in Babylon. Also wahrhaftig loyal, wie es Daniel war, dass den Frieden oder der Stadt Bestes suchend und im Gebet aber ganz und gar auf Gott bezogen. Das zeichnet ja den Daniel gerade beispielhaft in Babylon aus. Er ließ sich in keiner Weise davon abbringen, seine Beziehung zu seinem Gott zu leben, daran festzuhalten, diese Beziehung nicht zu leugnen, nicht zu korrumpieren. Das blieb rein, sage ich mal. Im Sinne von, er blieb seiner Beziehung zu seinem Herrn treu. Und das zeichnet sich gerade dadurch aus, dass er eben, das ist ja das Einzige, das man eigentlich gegen diesen Daniel findet dann, oder? Als nun Daniel erfuhr, dass das Edikt unterschrieben war, ich nehme an, ihr kennt die Geschichte und ansonsten könnt ihr das für euch selber nachlesen, ging er hinauf in sein Haus, wo er in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin hatte und er fiel 3-mal am Tag auf die Knie nieder und betete und dankte vor seinem Gott, ganz wie er es zuvor immer getan hatte. Das wird hier so betont. Das ist also seine Gewohnheit. Seine Beziehung zu seinem Herrn lässt er nicht korrumpieren. Obwohl er ganz und gar in Babylon lebt und sich für die Menschen in dieser heidnischen Gesellschaft einsetzt. 3-mal am Tag. Und interessanterweise, worauf, wohin ist der Blick gerichtet? Nach Jerusalem. Die Verheißung, Gott hat gesagt, 70 Jahre, oder? Und ich werde euch wieder nach Hause führen. Wie leben wir in Babylon, in der Welt, als Menschen, die zwar im Hier und Heute der Menschen Wohl und Bestes suchen, aber im Geist, in unserem Grundverständnis sind wir orientiert nach der himmlischen Heimat, nach dem Jerusalem, nach der Wiederkunft unseres Herrn. Danach streben wir uns aus. Und da sind wir auch mit Gott, mit Jesus verbunden. Wir gehen also betend durch die Welt, mit der Beziehung, an der Beziehung mit Christus festhaltend. Das Gebet ist die intimste Form der Beziehungspflege mit unserem Herrn. Und mit dem Gebet geben wir im Hier und Heute unserem Glauben Ausdruck, dass Gott uns hört, dass er Anteil nimmt an dem, was wir erleben, wo wir stehen, was mit uns geht und so weiter. Das wird von Daniel gesagt. Dann wird hier gesagt, da antworten sie und sprachen vor dem König, also diejenigen, die ihn verklagen wollen. Daniel, einer der Weggeführten von Juna, nimmt keine Rücksicht auf dich, o König, und achtet nicht auf das Verbot, das du unterzeichnet hast, sondern er verrichtet dreimal am Tag seine Gebete. Wenn es eine Anklage an uns gibt, dann die, dass wir zu Christus gehören und an Christus festhalten. Aber wir leben den Menschen zugewandt. Und die Beziehung kommt zum Ausdruck. Ich meine, es heißt, der König begann und sprach zu Daniel, dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, der rette dich. Was aus dieser Zeile herauskommt, ist diese Fürsorge, diese liebende, freundschaftliche Verbundenheit des Königs mit dem Daniel. Dem ist es ja Wind und Weh, als ihm deutlich wird, dass er da eigentlich von den anderen Regierungsbeamten in eine Falle gelockt wurde, nur um diesen Daniel eigentlich aus dem Weg zu räumen. Und jetzt kam der König nicht aus dieser Zwickmühle raus. Ihr kennt ja wahrscheinlich die Geschichte, das Edikt ist unterschrieben, aber ihm ist es Wind und Weh. Weshalb? Weil offensichtlich Daniel eine freundschaftliche Beziehung auch mit dem König hatte. Der lebte dem Menschen zugewandt. Der hat sich nicht abgesondert und gesagt, also ich mache zwar meine Geschäfte hier, aber du bist ein Heide oder was weiß ich was. Sondern er war den Menschen zugewandt und deshalb waren die Menschen ihm zugewandt. Sogar freundschaftlich, liebevoll, respektvoll, auch gegenüber dein Gott. Ich sehe, dass du ein Mensch bist, der eine Gottesbeziehung lebt, aber nicht in einem komischen, verschrobenen, irgendwie völlig, völlig fanatischen Kontext, sondern nein, ich sehe, dass dein Glaube an deinen Gott letztlich zeigt, du bist fürsorglich, du bist barmherzig, du bist gerecht, du bist nicht korrupt, du bist loyal, du setzt dich für das Gute ein, du schaust für die Menschen. Das korrespondiert mit diesem, das ist ein Mann Gottes. Genau das, was Ellen White sagt, diesen Charakter sollen die Menschen sehen. Okay, das ist vielleicht etwas wiederholend, das kommt hier noch einmal, aber was auch immer wieder betont wird, ist eben diesen Bezug, diese Transparenz, was Daniel ja auch auszeichnet, ist, dass er seinen Glauben transparent gelebt hat. Deshalb kann der König sagen, dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, das wusste der. Das war also nicht versteckt, sondern ich kann dazu stehen, auch in meiner Nachbarschaft, in meinem, wo auch immer ich bin, nicht jetzt in, was weiß ich was, ich glaube nicht, dass der ständig da war und sagt, weißt du, das was ist falsch, was ihr da macht. Das ist völlig verkehrt, was ihr da tut. Das ist Lüge, der ihr folgt. Das ist zwar sachlich wahrscheinlich, ist ja sachlich richtig, aber so macht man so lebt man nicht in Babylon. So vertritt man nicht einen liebenden Gott in dieser Welt. Sondern indem man eben das vorlebt, was dieser Gott eigentlich wirklich an Wahrheit bedeutet. Das Modell zeigt dazu, wie man in der Welt lebt, zeigt uns ja Jesus selber. Wie hat er dann in der Welt damals gelebt? Was hat ihn ausgezeichnet? Was hat er uns vorgelebt? Wem folgen wir damit nach? Welchem Modell? Jesus war den Menschen zugewandt. Ich glaube, das ist uns allen bewusst. Er lebte in der Gesellschaft und nicht von der Gesellschaft getrennt. Und das ist etwas, das Jesus selber zum Thema macht, und zwar in Matthäus 11, Vers 19. Und ich werde euch diesen Text vorlesen, ihr könnt ihn selber auch aufschlagen. Matthäus 11, Vers 19, weil dort setzt sich Jesus mit dieser Frage auseinander, wie werde ich wahrgenommen? insbesondere von den Frommen in der Gesellschaft. Von denen, die sich also selber als gottesfürchtige Menschen sehen. Die Religiösen, sage ich mal. Wie sehen die mich? Matthäus 11, Vers 19, macht er eine interessante Aussage. So, Matthäus 11, Vers 19, beziehungsweise ich lese eigentlich schon ab Vers 18, damit wir ein bisschen den Zusammenhang haben. Und zwar ist er jetzt da in den Kreisen der Jünger und sagt dann und kontrastiert jetzt Johannes den Täufer mit seiner Art und Rolle, die er hat. Vers 18 also, denn Johannes ist gekommen, sagt er, der aß nicht und trank nicht. Da sagen sie, und mit sie sind die Religiösen gemeint, die Pharisäer und Sadduzäer und so weiter, oder? Die Aufpasser sind, die schauen, die wissen, wie Gott ist und genau schauen, ja, machst du es richtig, oder? Dann sagen die also, er hat einen Dämon. So im Sinne von, der lebt da weg von der Gesellschaft. Dass es hier heißt, er isst und trinkt nicht, bedeutet ja nicht, dass Johannes nichts gegessen und nichts getrunken hat, sondern es ist ein Bild, eine Metapher dafür, der lebt nicht normal in der Gesellschaft, lebt nicht ganz, der ist nicht bei den Menschen, sondern abgesondert, oder? Der Johannes lebt abgesondert, so in der Halbwüste. Aber das ist offensichtlich den Religiösen dann auch nicht recht, dann hat er einen Dämon. Oder? Und jetzt sagt der Vers 19, der Sohn des Menschen aber, jetzt Gott selbst in der Welt, oder? Ist gekommen, der isst und trinkt, und damit sagt er jetzt im Kontrast zu Johannes, der ist bei den Menschen. Der lebt das Alltagsleben der Menschen. Der ist ihnen ganz nah und zugewandt. Der ist in ihren Dorfgemeinschaften. Der lässt sich einladen. Der geht sogar ins Haus von Sündern und Zöllnern und isst dort mit denen und hat Gemeinschaft. Das sagt, geht hier weiter. Das sagt Jesus ja jetzt. Da sagen sie, wie ist der Mensch, also Jesus meinen sie ja dann, ein Fresser und ein Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder. Da kommt diese Ablehnung der Religiösen, so lebt man nicht fromm, wie Jesus lebt. Weil er hat die Frommen völlig irritiert, dadurch, dass er bei den Menschen war, ihnen zugewandt, er ist in ihren Häusern gewesen. Er hat sogar freundlich mit denen gesprochen, die in den Augen der Frommen als der ganz abgefallenen und Bösen gesehen wurden. Er war sich nicht zu schade, auch in ihre Häuser zu gehen. Hat er damit ihre Werte geteilt? Hat er damit das Leben dieser Menschen geteilt? Nein, aber er hat sie geliebt, er hat sie wertgeschätzt, er hat ihnen die Liebe Gottes ins Haus gebracht. In persona. Jesus selber. Jesus war also weder ein Pharisäer, er war kein Sadduzäer, er war kein Zelot, er war kein Herodianer, er war kein Essener. Das kann ich dann vielleicht mal in einer Predigt, wenn ich gesondert hierher komme, erklären. Das sind nämlich alles religiöse Konzepte hinter diesen. Die Pharisäer ist ein religiöses Konzept und Gottesverständnis. Die Sadduzäer ist ein religiöses Konzept und Gottesverständnis. Die Zeloten, die also mit Waffengewalt, und es gab ja den Simon unter der Jüngerschaft, den Zeloten, also da war auch unter den Jüngern ein ehemaliger Zelot, ist ein religiöses Konzept dahinter. Die Herodianer, die auch vorkommen, haben ein religiöses Konzept und Verständnis. Und die Essener insbesondere. Wisst ihr, wer die Essener waren? Die waren in der Wüste. Die waren wirklich, die haben sich ganz und gar von der abgefallenen Gesellschaft und auch der abgefallenen Juden haben die sich zurückgezogen, weil die sind schon verweltlicht. Die haben eigentliche, man könnte heute sagen, fast klösterliche Gemeinschaften gebildet mit Waschungen und mit Schriftlesung und Gebeten und vielen Ritualen und würden sagen, ach, wie fromm. Sie selber waren davon überzeugt, sie sind die Frommen. Sie haben gesagt, wir sind die Wegbereiter für den Messias. Wir sind die Stimme in der Wüste, wie es Jesaja sagt. Das haben sie für sich verstanden. Und sie waren überzeugt davon, weil sie so fromm waren und sich so von der Gesellschaft und der bösen Menschen sich zurückgesondert haben, um ja nicht sich zu verunreinigen, waren sie überzeugt, wenn der Messias kommt, wohin kommt er? Wen wird er zuerst oder überhaupt besuchen? Zu wem wird er kommen? Zu ihnen, weil sie ja die Frommen sind. Interessanterweise haben wir im Neuen Testament, in den Evangelien, von allen wir haben Begegnung mit den Pharisäern, wir haben Begegnung Jesu mit den Sadduzäern, wir haben Begegnung Jesu mit den Zeloten, wir haben eine Begegnung mit den Herodianern. Das finden wir in den Evangelien. Mit wem hat Jesus nie eine Begegnung? Mit den ganz Frommen. Mit denen, die sich von der Gesellschaft zurückgezogen haben, die da in der Halbwüste, in ihrer klösterlichen Frömmigkeit sich völlig zurückgezogen haben und das Gefühl haben, so lebt man vor Gott. Und als Gott selbst in dieser Welt ist, gibt es keine Begegnung mit dem Jesus. Der Messias lebt an ihnen vorbei, obwohl sie gedacht haben, wenn der Messias kommt, kommt er zu ihnen. In ihrer frommen Verblendung haben sie sich so von der Welt getrennt, dass sie den Gott, der in diese Welt gekommen ist, verpasst haben. Weil Jesus eben bei den Menschen war, den Menschen zugewandt, er isst und trinkt, wie es Jesus sagt, er isst, er teilt das Leben der Menschen, er ist ganz in der Gesellschaft der Menschen und hat sogar Beziehungen zu Menschen, wo andere Fromme sagen, das ist ein... Unsere Jesus-Revolution ist also anders. Es geht nicht um die Weltflucht, sondern eigentlich in eine radikale Weltzuwendung. Versteht ihr, was ich meine? Es geht hier nicht darum, wenn ich von Welt spreche, von den Werten und Moralvorstellungen der Welt. Da haben wir Gottes Wort. Sondern wenn wir von der Welt sprechen, sprechen wir von den Menschen, von der Not, die die Menschen haben, von der Verblendung, die da vielleicht auch ist, weil sie diesen Gott der Liebe und Gerechtigkeit völlig aus den Augen verloren haben oder das Gefühl haben, sie können das Leben selber meistern, sie haben alles im Griff. Die Wissenschaft wird uns das schon alles erklären und so weiter. Nein, mit Liebe diesen Menschen sich zuwenden. Das ist, was Gott von uns möchte. Ich möchte mit einer Geschichte zum Schluss kommen. Die ist etwas plakativ, aber sie ist wahr und erlebt und ich habe diesen Menschen selber kennengelernt. Das ist Tony Campolo. Das ist ein mittlerweile emeritierter oder pensionierter Professor für Soziologie und ein bekennender Christ. Er ist von seiner Konfession her Baptist. Aus den USA. Aber ein bekennender Christ. Und vor allem ein Soziologe, ich habe ihn auch an einer Tagung erlebt als Sprecher und so weiter, der sich vor allem auch für die soziale Gerechtigkeit, also für das Wohl der Menschen eingesetzt hat in der Gesellschaft. Und dafür auch durchaus zum Teil sich politisch engagiert hat und auch gesagt hat, wir müssen uns auch einbringen für diese Benachteiligung der Welt. Er erzählt folgende Geschichte. Die hat er erlebt, als er zu einer Konferenz eingeladen war in Hawaii. Und dann ist er als Referent da nach Hawaii geflogen, wurde in ein schönes Hotel untergebracht und in der Nähe des Kongresszentrums, wo er seine Reden hält. Und weil er noch etwas Jetlag hatte vom Flug, konnte er nicht schlafen in der ersten Nacht und wälzte sich im Bett. Und das ging dann so bis um 2 Uhr nachts und irgendwann hat der Magen hat geknurrt, er hatte auch Hunger, weil er nichts mehr zu essen bekommen hatte. Und dann hat er gesagt, das hat keinen Sinn, wenn ich mich da weiter im Bett wälze. Er ist aufgestanden, hat sich angezogen und ist raus auf die Straße in der Stadt. Da ist nichts mehr los gewesen, praktisch alles zu. Er hat keinen irgendwie so noch Laden gefunden, wo er etwas essen kaufen konnte. Da war nur eine kleine Spelunke um die Ecke, so eine Kneipe, die offen hatte. Und er hat gesagt, so in der Not, na gut, da gehe ich halt dahin, mach die Türe auf. Und als er die Türe aufmacht, sagt er, praktisch hat er schon bereut, dass er da rein ist. Beziehungsweise dachte, aber jetzt war er schon da. Da waren nur noch ganz, ganz wenig, ein paar ganz wenige komische Gestalten, die da rumgehangen sind. Und er hat sich dann an die Theke gesetzt, der Barkeeper kam dann zu ihm und er wollte zwar eigentlich etwas essen, aber er hat gedacht, nein, da drin esse ich nichts. Er hat dann unter einer Glasglocke hat er noch ein paar Donuts gesehen, so diese, kennt ihr, oder? Und da hat er gedacht, ja gut, ich nehme so einen Donut und trink etwas und hat das bestellt beim Barkeeper. Und dann saß er da an seiner Theke, nachts nach 2 Uhr oder 3 Uhr dann mittlerweile, knabberte an seinem Donut und trank etwas und da um ihn herum war irgendwo ein bisschen Elend. So. Und plötzlich geht die Tür auf, so gegen 3:30, sagt er, und da kommt eine Gruppe von etwa 7 Frauen hinein. Mit ziemlich Primorium und so weiter. Aber man sah schon, so wie die gekleidet sind, kommen die gerade von der Arbeit. Und zwar nicht mit schönen Uniformen kamen die, sondern die kamen vom Straßenstrich. Prostituierte kamen. Und die kamen als Gruppe eigentlich jetzt Feierabend, oder? Jetzt läuft nichts mehr. Kommen keine Freier mehr. und sie kommen in diese Spelunke und kommen an die Theke, sind direkt neben Toni Campolo und er fühlt sich zuerst völlig unwohl und denkt, oh, Flucht, oder? Wo bin ich hier? Guter Christ, wie er ist und wie er aufgezogen wurde, oder? Da muss man weg. Aber irgendwie ist er jetzt halt da drin und die Frauen sind da direkt neben ihm und die schnattern und sprechen miteinander. Und dann sagt eine von denen und sagt, übrigens, ich werde morgen 39, ich habe morgen Geburtstag. Ich habe morgen Geburtstag. Sorry, wenn es etwas weitergeht, länger geht, aber die Geschichte will ich euch noch erzählen. Und dann wird da die Frauen sagen, ja, du hast morgen Geburtstag, aber trotzdem wird morgen gearbeitet und denk ja nicht, wir machen noch irgendetwas Spezielles für dich. So in dem Sinne. Die haben weiter geschnattert und gesprochen und so weiter und das ging etwa eine halbe Stunde und dann sind die wieder raus. Und dann hat Toni Campolo, der das alles mitbekommen hat, hat den Barkeeper nachher angesprochen und gesagt, kommen die jeden Abend hier rein? Und dann sagt der Barkeeper, ja, die kommen, das ist ein Ritual. Immer wenn fertig gearbeitet ist, kommen die noch in die Spelunke, sind noch etwas da, trinken noch etwas und dann gehen die dann. Dann sagt er, aber die da, die Agnes, die hat gesagt, sie wird morgen 39. Wird die morgen auch wiederkommen? Dann sagt der Barkeeper, ja, die kommt sicherlich morgen wieder, die kommen jeden Abend. Dann sagt Toni Campolo, zu diesem Barkeeper, wissen Sie was? Dann machen wir morgen eine Geburtstagsfeier hier. Ich werde alles bezahlen, werden alles organisieren und so weiter. Und der Barkeeper war völlig, wow, gute Idee, ruft seine Frau, die in der Küche noch irgendwie was noch fertig geputzt hat und sagt, hey, komm mal, hey, morgen machen wir eine Party für Agnes. Der da bezahlt alles. Und dann haben die da sich noch kurz alles organisiert, Deko gemacht und Kuchen gebacken und was weiß ich was alles und haben diese Spelunke so hergerichtet, dass als nächsten Abend um 3:30 morgens die Tür aufgeht, kommt da sind Ballons, da ist Happy Birthday, da steht der Barkeeper mit seiner Frau und der Toni Campolo und die rufen Happy Birthday Agnes und so. Und die sind völlig verblüfft, diese Frauen und Tränen fließen und die haben eine wunderschöne Geburtstagsfeier dort zu Ehren der Agnes, die jetzt 39 geworden ist. Und Toni Campolo spricht mit diesen Frauen und die hören von dem, was er macht. Er ist Christ, er gibt da Vorträge, er spricht von Jesus, aber auf eine ganz natürliche Weise in diesem Kontext. Und das korrespondiert mit der Haltung, die er zeigt gegenüber diesen Frauen. Eine Haltung der Wertschätzung, der Annahme, der Akzeptanz zu diesen Frauen, die gerade vom Straßenstrich kommen. Aber die sind so berührt von diesem Jesus, von dem Toni Campolo spricht, weil Toni Campolo diese Haltung Gottes ihnen gegenüber widerspiegelt. Sie verstehen etwas vom Herzen Gottes, weil sie diesen Toni Campolo erleben. Ein Lichtträger in der Welt. Und es heißt dann, er erzählt dann, dass das ging dann, das war sehr berührend, es gab dann auch Kontakte diesbezüglich. Der Barkeeper war völlig hin und weg und seine Frau. Und der Barkeeper hat nachher gesagt, als die gegangen sind, hat gesagt, das ist unmöglich, was hier passiert ist. Und dann sagt Toni Campolo, no, this is church. Und, also das ist Kirche, sagt Toni. Und der Barkeeper sagt, nein, so eine Kirche gibt es nicht. Wenn es so eine Kirche gäbe, ich wäre der Erste, der dazugehört, sagt der Barkeeper. Versteht ihr, wir sind Menschen in dieser Welt. Das ist vielleicht etwas plakativ, aber der Toni Campolo hat in der Situation etwas erkannt. Er war nicht zufällig dann in dieser Kneipe. Er hat nicht zufällig gehört, dass diese Agnes 39 wird. Und er hat diese Situation genutzt, um dieser Frau Wertschätzung, und nicht nur ihr, sondern auch den anderen, die dabei waren, Wertschätzung, Akzeptanz, Liebe, Güte, Barmherzigkeit zu zeigen. Und das hat etwas bewirkt. Deshalb sind wir in dieser Welt. Wir haben gestern in unserer Straße, weiß nicht, ob man, ja, man sieht es auf diesem Bild fast nicht, das ist ein schwacher Vergleich, aber wir machen jedes Jahr ein Quartierfest. Seit wir in diese Straße gezogen sind, unser Haus ist das Weiße gleich da, noch was man sieht, und dann gibt es andere und dann gibt es noch weitere. Und wir machen, seit wir da hingezogen haben, jedes Jahr, das machen wir mittlerweile mit unseren Nachbarn, die gleich daneben wohnen, das sind übrigens Methodisten, organisieren wir das Quartierfest. Jedes Jahr mittlerweile, schon über viele Jahre jetzt. Und es ist unglaublich, was so ganz langsam anfängt zu wachsen und durchzusickern. Aber einfach damit wir da sind, wir suchen der Stadt Bestes, unser Quartier Bestes, wir sind für die Menschen da. Da muss ich sagen, Gabriela macht da sehr viel mehr als ich. Und das ist nur ein kleiner Abklatsch, aber wir sind da. Und ich sage mir manchmal, meine Gemeinde ist nicht nur hier. Meine Gemeinde ist auch da. Könnt ihr das nachvollziehen? Ich meine, ich sage damit nicht, ich identifiziere mich nicht mit uns als Gemeinde. Aber ich bin Mensch in dieser Gesellschaft. Wir sind eigentlich nicht zufällig in dieser Straße. Wir sind Lichtträger, so wie ein Josef nicht zufällig dort landete, wo er landete. Er kam ganz top, wie Daniel, top in die Schaltzentralen der Macht. Wir sind das vielleicht nicht. Du bist es vielleicht einfach an... Was weiß ich? Du bist Lagerist oder du bist an einer Schule oder du bist ganz einfach in deiner Blockwohnung, in der Nachbarschaft oder was weiß ich, wo auch immer. Aber wir sind Lichtträger, den Menschen zugewandt. Das ist, wie man in Babylon lebt. Im Herzen aber, ausgerichtet nach dem himmlischen Jerusalem, festhaltend an der Beziehung zu meinem Herrn und Heiland. Davon bringt mich nichts und niemand ab. Das lehrt uns die Geschichte auch von Daniel. Aber ganz der Stadt zugewandt, den Menschen zugewandt, wie es Gott den Weggeführten als Auftrag gab. Diesen Auftrag haben auch wir im Hier und Heute. So lebt man in Babylon. Amen.